Es gibt Zeiten, in denen äußerlich alles gut zu laufen scheint, Schwierigkeiten werden überwunden, Gebete erhört, Gottes Wirken ist spürbar, und dann taucht plötzlich Widerstand auf, der alles in Frage stellt. Genau in so eine Situation hinein spricht Jesus in Markus 7. Ausgerechnet religiöse Experten nutzen eine Nebensache, ungewaschene Hände, um ihn anzugreifen. Doch statt sich nur gegen Kritik zu verteidigen, nutzt der Herr diese Konfrontation, um etwas weit Tieferes ans Licht zu bringen, den wahren Zustand des menschlichen Herzens und die Frage, was uns vor Gott wirklich unrein macht. Vom äußeren Problem zur inneren Wurzel. Im Bericht von Markus 1 bis 6 begegnen wir einem Herrn, der sichtbar und greifbar in die Not der Menschen hineintritt, Stürme legen sich, wenn er spricht, Kranke werden gesund, wenn sie ihn berühren, Hungrige werden gesättigt, wenn er die Brote segnet. So erzählt es Markus 6, und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Alles richtet sich zunächst auf Umstände, auf Leidenssituationen, auf das, was Menschen unmittelbar bedrückt. Doch gerade an der Grenze dieses Abschnitts geschieht etwas Auffälliges, mit Markus 7 treten nicht mehr nur Elend und Schwachheit in den Vordergrund, sondern Widerstand, die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen von Jerusalem herab. Ihr Anstoß wirkt fast kleinlich, ungewaschene Hände. Aber durch diesen scheinbar nebensächlichen Konflikt öffnet sich ein neuer Abschnitt im Dienst des Sklavenerlösers. Gott benutzt die Engstirnigkeit religiöser Beobachter, um eine tiefere Krankheit offenzulegen als jede körperliche Schwäche. Wenn wir jedoch zum Herrn aufblicken und ihn um sein Erleuchten in Bezug auf diesen Abschnitt im Markus-Evangelium bitten, werden wir erkennen, dass es zu der Zeit, von der Kapitel 7 spricht, nötig war, dass der Herr sich mit dem inneren Zustand des Menschen befasste. Alles, was vor Kapitel 7 geschah, betrifft die äußere Lage des Menschen, nicht seinen inneren Zustand. Das Evangelium ist jedoch für unser ganzes Sein. Das Problem des inneren Zustands des Menschen ist weit ernster als das seiner äußeren Lage. Tatsächlich ist unser innerer Zustand die Wurzel aller Probleme. Der Herr geht auf die Anklage der Pharisäer nicht mit einer hygienischen Erklärung ein. Er bleibt nicht bei der Frage stehen, wie die Hände gereinigt werden, sondern wendet sich der Frage zu, was eigentlich den Menschen unrein macht. Er bewegt die Jünger weg von der Ebene des Sichtbaren hin zur verborgenen Quelle, dem Herzen. Wenn er sagt, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was von dem Menschen ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt, verschiebt er den Fokus vom Umfeld auf das Innere, von den Symptomen auf die Wurzel. Das Evangelium erweist sich hier als weit mehr als göttliche Hilfe in äußeren Krisen, es ist Gottes Zuwendung zu unserem ganzen Sein. Hinter jeder Welle von Angst, hinter mancher zerstörten Beziehung, hinter vielen Gewohnheiten, die uns binden, steckt ein Herz, das verwirrt, verletzt, verdreht ist. Darum führt Jesus seine Jünger in diesen Abschnitt hinein, er will nicht nur die Winde beruhigen, die uns umtreiben, sondern die Quelle der Unruhe in uns selbst berühren. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung, wenn der Herr so tief geht, dann deshalb, weil er nicht bei oberflächlicher Linderung stehen bleibt. Er nimmt uns ernst genug, um an die Wurzel heranzugehen, und wo er die Wurzel freilegt, hat er auch die Kraft, sie zu heilen. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Wer den Weg des Sklavenerlösers in Markus 7 betrachtet, entdeckt, dass Gott sich nicht mit einer Verbesserung der Lebensumstände begnügt, sondern unser Herz im Blick hat. Viele der Spannungen, die wir erleben, sind nicht nur Folge äußerer Belastung, sondern Spiegel eines inneren Zustands. Indem der Herr uns vom Sichtbaren zur verborgenen Wurzel führt, lädt er uns ein, ihm gerade dort zu vertrauen, wo wir uns selbst am wenigsten verstehen. Es ist entlastend zu wissen, dass er nicht erschrickt vor dem, was er in uns findet. Er kennt die Wurzel besser als wir und scheut sich nicht, sie zu berühren. Wo wir ihm erlauben, unser Inneres zu beleuchten, wird der Weg frei für eine tiefere, echte Veränderung, leiser, oft unscheinbar, aber tragfähig. So wird der Evangeliumsdienst an uns persönlich, nicht nur als Hilfe in der Not, sondern als liebevolle, geduldige Arbeit an unserem Herzen. Gefährliche Traditionen und echte Anbetung. In der Auseinandersetzung mit den Pharisäern tritt ein anderes Gesicht der Unreinheit hervor, nicht das Offensichtliche, sondern das fromm Verkleidete. Die religiösen Führer sind empört, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen essen. Hinter ihrer Frage steht ein ganzes System von Traditionen, gewachsenen Formen, sorgsam gehüteten Überlieferungen. Jesus legt dieses System mit einem Satz offen, in dem er Jesaja zitiert: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebaute lehren. Fromme Lippen können also mit einem entfernten Herzen einhergehen, sorgfältig bewahrte Regeln mit innerer Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Was auf den ersten Blick nach Ehrfurcht aussieht, kann in Wahrheit eine Mauer sein, hinter der sich der Mensch vor Gott verbirgt. Der Herr sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Jesaja hat treffend über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, und vergeblich verehren sie mich, indem sie Menschengebote als Lehren lehren. Besonders scharf wird das am Beispiel des Korban sichtbar. Jesus erinnert an das klare Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Doch die Tradition hatte einen religiösen Kunstgriff geschaffen: Wer seine Güter als Opfergabe erklärte, konnte sich der Verantwortung gegenüber Vater und Mutter entziehen. Was äußerlich nach hoher Opferbereitschaft aussieht, wird so zu einem frommen Vorwand, um Liebe und Gerechtigkeit zu umgehen. Der Herr fasst das Urteil nüchtern zusammen, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Wo Tradition den ersten Platz einnimmt, verliert das lebendige Wort Gottes seine Kraft im praktischen Leben. Wahre Anbetung Gottes entsteht nicht dort, wo Formen makellos eingehalten werden, sondern wo das Herz sich von seinem Wort treffen lässt, auch wenn das unbequem ist, auch wenn es alte Muster in Frage stellt. Ermutigend ist, dass Jesus diese scheinbar unantastbaren Strukturen nicht aus Zorn, sondern aus Eifer für eine echte Beziehung zu Gott entlarvt. Er räumt die Fassade nicht ein, um zu beschämen, sondern um Raum zu schaffen für eine Anbetung, die von Liebe, Vertrauen und Gehorsam getragen ist. So wird auch unsere eigene Frömmigkeit geprüft, nicht an der Korrektheit der Form, sondern an der Nähe des Herzens zu Gott. Wo der Herr uns zeigt, wie leicht Tradition das Wort überdecken kann, liegt darin eine stille Einladung zur Ehrlichkeit. Nicht alles, was überliefert ist, ist damit schon lebensspendend, nicht jede gewohnte Praxis trägt automatisch das Siegel Gottes. Entscheidend ist, ob durch sie das Herz näher zu Gott geführt wird oder ob sie, unbemerkt, zur Ausweichbewegung vor seinem Anspruch geworden ist. Die Worte Jesu beunruhigen zunächst, weil sie Sicherheiten in Frage stellen, aber sie öffnen zugleich den Weg zu einer freieren Anbetung. Dort, wo das Wort Gottes wieder Gewicht vor menschlichen Gewohnheiten bekommt, kann Anbetung schlicht, unauffällig und doch echt werden. Dann werden Lippen und Herz wieder zueinander geführt, und das, was wir sagen, ist nicht mehr Abdeckung, sondern Ausdruck dessen, was Gott in uns wirkt. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: Warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebaute lehren. Die Konfrontation zwischen Jesus und den religiösen Führern macht sichtbar, wie fein die Grenze zwischen gelebter Treue und erstarrter Tradition sein kann. Was einmal Hilfe war, kann später zur Hülle werden, hinter der sich ein unberührtes Herz verbirgt. Indem der Herr die Pharisäer mit Jesajas Worten anspricht, stellt er auch unsere eigenen Gewohnheiten in das Licht Gottes. Das ist kein harter Schlag, sondern ein gnädiges Angebot, dass unser Umgang mit Gottesdienst, Formen und Ordnungen neu von seinem Wort her ausgerichtet wird. Wo wir zulassen, dass sein Wort wieder lauter spricht als jede Überlieferung, wächst eine Anbetung, die nicht von außen beeindruckt, sondern vor Gott Bestand hat. In dieser Freiheit wird das religiöse Müssen zu einem schlichten Dürfen, und die Beziehung zu Gott gewinnt an Tiefe, getragen nicht von Regelwerken, sondern von einem Herz, das ihm Vertrauen lernt. Was uns wirklich verunreinigt und wie Jesus heilt. Nachdem die Gegner verstummt sind, richtet Jesus seine Worte an die Volksmenge und später im Haus an die Jünger. Er führt sie noch tiefer in das hinein, was den Menschen wirklich unrein macht. Hört mich alle und versteht. Mit diesem Ruf macht er deutlich, dass es nun um etwas Grundsätzliches geht. Dann fasst er die entscheidende Einsicht zusammen: Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Nicht die Speise, nicht die Umwelt, nicht die Umstände haben die letzte Schuld, die eigentliche Quelle des Problems liegt im Innern. Jesus benennt diese Quelle ohne Beschönigung, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Damit bestätigt er, was der Prophet Jeremia schon klagt: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Evangelium scheut nicht davor zurück, den wahren Zustand ans Licht zu bringen. Unser Problem ist nicht zuerst das, was uns widerfährt, sondern das, was aus uns selbst hervorgeht. Nachdem die Pharisäer und Schriftgelehrten weggegangen waren, rief der Herr die Volksmenge wieder zu sich und sagte zu ihnen: Hört mich alle und versteht, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Damit macht der Herr deutlich, dass das, was einen Menschen verunreinigt, das ist, was aus seinem Herzen hervorkommt. Wer diese Enthüllung ernst nimmt, könnte leicht in Mutlosigkeit versinken. Wenn das Herz trügerisch und unheilbar ist, was bleibt dann? Doch gerade hier leuchtet die Hoffnung des Evangeliums auf. Jesus diagnostiziert nicht, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Er, der Sklavenerlöser, hat sich in alle äußere Not hineingegeben, um nun an die innerste Not heranzugehen, an ein Herz, das sich selbst nicht heilen kann. Der Apostel Paulus beschreibt diesen inneren Konflikt mit nüchterner Ehrlichkeit: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir zwar vorhanden, das Gute zu vollbringen aber nicht. Doch dieser Hilferuf bleibt im Neuen Testament nicht ohne Antwort. In Jesus begegnet uns einer, dessen Herz ungeteilt beim Vater ist und der sein Leben hingibt, um uns ein neues Herz und einen neuen Geist zu schenken. Wo sein Wort angenommen wird und sein Leben in uns Raum gewinnt, beginnt eine tiefgreifende innere Reinigung, die nicht an äußeren Vorschriften ansetzt, sondern an der Quelle. In dieser Perspektive wird die Härte der Diagnose zur Tür für Trost. Dass Jesus uns sagt, was aus unserem Herzen hervorkommt, ist keine Abwertung, sondern eine Einladung, nicht länger eigene Reinheit produzieren zu wollen. Er nimmt uns den Anspruch, aus uns selbst heraus gut sein zu müssen, und führt uns hin zu einem Leben, das aus seiner Gnade lebt. Echte innere Reinigung geschieht nicht durch immer feinere Kontrolle, sondern dadurch, dass er unser Herz gewinnt, füllt und ordnet. So entsteht mit der Zeit eine neue Produktion aus unserem Innern, nicht makellos und vollkommen, aber geprägt vom Wirken seines Geistes. Aus einem Herzen, das weiß, dass es von ihm gehalten ist, können andere Worte, andere Entscheidungen, andere Reaktionen hervorgehen. Darin liegt die tröstliche Hoffnung von Markus 7: Der Herr lässt uns mit der Wahrheit über uns selbst nicht allein, sondern bleibt bei uns, um aus einem verdorbenen Herzen einen Ort seiner Gegenwart zu machen. Er sagte aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Die Worte Jesu über das, was aus dem Herzen herauskommt, treffen tief, weil sie uns die Ausreden nehmen. Weder Herkunft noch Umstände tragen mehr die Hauptverantwortung, sondern das, was in uns selbst lebt. Das kann beschämend sein, aber es öffnet auch einen neuen Weg: Wir müssen vor Gott nichts mehr beschönigen. Er kennt die verborgenen Gedanken, die Regungen von Neid, Härte oder Hochmut, und genauso, erkannt und entlarvt, dürfen wir in seiner Nähe bleiben. Die Hoffnung des Evangeliums besteht darin, dass der, der unser Herz so klar beurteilt, derselbe ist, der es erneuert. Mit ihm rechnen heißt dann, nicht auf schnelle äußere Lösungen zu setzen, sondern darauf, dass er uns von innen her verändert. Dieser Weg ist oft langsam und unspektakulär, doch er führt in eine tiefe Freiheit, die Freiheit, ehrlich zu sein und zugleich zu wissen, dass seine Gnade größer ist als das, was aus uns hervorkommt. Herr Jesus, Sklavenerlöser, danke, dass du dich nicht damit zufrieden gibst, nur unsere sichtbaren Probleme zu berühren, sondern liebevoll unser Herz ans Licht bringst. Du kennst die verborgenen Gedanken, Motive und Begierden in uns, und doch wendest du dich uns nicht ab, sondern kommst, um unser inneres Leben zu reinigen und zu heilen. Vergib, wo wir wie die Pharisäer mehr auf äußere Formen und menschliche Traditionen geachtet haben als auf dein lebendiges Wort und die Wirklichkeit der Gemeinschaft mit dir. Öffne unsere Herzen für dein Licht, damit wir uns nicht vor deiner Diagnose verschließen, sondern deine heilsame Wahrheit an uns geschehen lassen. Lass dein Evangelium in uns tiefer greifen, als wir es selbst überblicken, und erfülle uns mit deinem Geist, damit aus unseren Herzen nicht mehr das Alte und Unreine hervorkommt, sondern Liebe, Wahrhaftigkeit und ein Leben, das dich ehrt. Stärke uns darin, dich von Herzen zu ehren und in einer Anbetung zu leben, die dir wirklich wohlgefällt. Deine Gnade sei über uns, dass wir trotz unserer Verdorbenheit in deiner Erneuerung stehen und aus deiner Fülle schöpfen. Amen.